Es war an einem Sommertag vor 4 Jahren. Ich war gerade mit unseren Kindern in dem Freibad bei uns im Dorf. Und da ich an diesem Tag etwas vorhatte, habe ich gedacht, ich muss irgendwie früher von hier weg. Meine Kinder hatten einen anderen Plan. Die wollten, glaube ich, bleiben, bis dieses Freibad schließt. Und ich habe schon überlegt, wie ich sie überreden kann, damit wir früher weggehen. Und da sah ich am Horizont dunkle solche Gewitterwolken aufkommen. Und da ich wusste, dass sie Angst vor Gewitter haben, habe ich gedacht, jetzt habe ich die Lösung. Und sagte, guckt mal, da sind dunkle Wolken, die auf uns zukommen. Wir müssen nach Hause. Und unser Michael sagte, Papa, schau nicht auf die Wolken, schau auf die Sonne. Und diese Aussage von ihm, muss ich sagen, ist mir so hängen geblieben, dass ich in mehreren Situationen, die nach diesem kamen, die mit Schwierigkeiten verbunden waren, immer an das gedacht habe. Schau nicht auf die Wolken, sondern schau auf die Sonne. Meine Predigt heute habe ich auch so überschrieben als Hilfestellungen zur Überwindung der Schwierigkeiten. Matthias hat schon hier uns gesagt, dass die Aussage der Bibel sehr deutlich ist. Alle, die mit Christus leben wollen, die werden Bedrängnis erleiden. Ich denke, auch unser gesunder Menschenverstand wird jedem sagen, dass kein Mensch von Schwierigkeiten, von Leid, von Herausforderungen in diesem Leben verschont bleibt. Und die Frage ist, wie begegnen wir diesen? Ich denke, ihr kennt ja auch die Aussage, Leben auf der Sonnenseite des Lebens. Das gibt es vielleicht im Urlaub in den 2 Wochen, aber auch da nicht immer. Und so die Frage, wie kommen wir damit zurecht? In unserer Gemeinde ist es jetzt zurzeit so, dass wir die Apostelgeschichte durchpredigen. Und in der Apostelgeschichte ist mir zu aufgefallen gerade, dass ein Apostel ganz besonders mit Schwierigkeiten, mit Leid, mit Herausforderungen vertraut war, das ist der Apostel Paulus. Und wenn es im Alten Testament der Prophet Jeremia als Leidensprophet benannt wird, dann denke ich, ist es auch richtig, wenn man sagt, dass der Apostel Paulus auch so ein leidender Apostel war. Aber sehr interessant, wie er damit umging. Und was ist der Grund dessen, dass er richtig mit Leiden umgehen konnte? Wir finden keine einzige Stelle, wo er sich beklagt hat oder sogar gebetet hat, Gott, nimm mir diese Schwierigkeiten. Ja, gibt es etliche, wo er dafür auch gebetet hat. Aber im Großen und Ganzen finden wir das nicht. Und in Psalm 112, vielleicht kann man das auch anstrahlen, Psalm 112, Vers 7, finde ich einen Vers, der wie ein Zeugnis von dem Leben des Apostel Paulus war. Er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Fest ist sein Herz, es vertraut auf den Herrn. Es ist nicht direkt auf Apostel Paulus gemünzt, dieser Vers. Der Psalm beginnt eigentlich mit der Aussage über einen Menschen, der Gott fürchtet und der Freude an seinen Geboten hat. Und so ist es auch ein Trost für uns alle oder eine Motivation, dass auch jeder, der Gott liebt, der sein Wort liebt, das sein kann, diesen Zustand erreichen, sich nicht fürchten vor böser Nachricht und mit festem Herz auf dem Herrn vertrauen. Was war das Geheimnis von Apostel Paulus? Ich denke, er hat nicht auf die Wolken der Schwierigkeiten geschaut, sondern auf den Herrn. Das ist im Großen und Ganzen. Und natürlich finden wir nicht in der Bibel so eine Aussage von Apostel Paulus, ich habe das und das und das getan, deshalb konnte ich. Aber ich wollte heute trotzdem so auf 4 Blicke des Apostel Paulus eingehen, auf was er geschaut hat. hat, die auch uns helfen können, mit Schwierigkeiten, mit Leid, mit Herausforderungen auch in unserem Leben umzugehen. Zuerst, Paulus schaute auf die Vergebung. Und Paulus war ein Mensch mit einer Vergangenheit, wie jeder von uns auch. Er spricht sehr oft von dieser Vergangenheit, indem er öfters davon erzählt, wer er war, was für Spuren diese Vergangenheit in seinem Leben, aber auch im Leben der anderen hinterlassen hat. Und das waren oft Spuren des Leidens, sogar Blutspuren, die seine Vergangenheit hinterlassen hat. Aber seine Vergangenheit war geklärt. Seine Vergangenheit, sie war ihm vergeben und wurde bereinigt. In 1. Timotheus Kapitel 1, Verse 15 und 16 lesen wir diese Worte. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als den Ersten die ganze Langmut beweise oder bewies zum Vorbild für die, welche an ihm glauben werden, zum ewigen Leben. Wie gesagt, die Spuren der Vergangenheit beim Apostel Paulus waren ziemlich gravierend, ja, und haben sehr viel hinterlassen. Aber ihm wurde das vergeben. Seine Vergangenheit wurde bereinigt. Sie war geklärt. Interessant ist es auch heute in der Psychologie oder auch in der Medizin, wie man versucht, den Menschen helfen, die unterschiedliche Probleme haben. Vielleicht Suchtprobleme, vielleicht andere, Eheprobleme und so weiter. Und es ist so ziemlich verbreitet die Meinung, man muss einfach sich davon distanzieren. Zum Beispiel den Wohnort verändern, wegziehen. Oder die Arbeitsstelle wechseln. Ja, etliche meinen auch den Lebenspartner wechseln. Dann wird das anders. Aber die Realität holt diese Menschen in meisten Fällen ein. Das ist ein Trugschluss. Die Vergangenheit muss geklärt und bereinigt werden. Und darum geht es ja auch im Christentum. Das geht nicht darum, um zu verstecken, um zu meiden etwas, sondern es geht darum, um zu bekennen, zu bereinigen, zu vergeben. Und das hat der Apostel Paulus erlebt. Für ihn war die Vergebung der Sünden, die Gnade der Vergebung, ein großartiges Geschenk, was er über alles geschätzt hat. Und gerade in Zeiten der Schwierigkeiten war es das, was ihn auch festgehalten hat. Die Gnade der Vergebung, ihm wurde vergeben. Interessant, dass in diesem Vers sagt Paulus, dass Christus gekommen ist, Sünder zu retten, unter denen ich der Erste bin. Und ich denke, das ist nicht nur eine so fromme Aussage von ihm gewesen, sondern das war wirklich so, weil er die Gemeinde Gottes verfolgt hat, weil er das Augapfel Gottes angegriffen hat. Und er sah nicht nur sich selbst sah er so, sondern wenn wir sagen, dass das inspirierte Wort Gottes ist, dann meint das auch Gott so. Ich weiß nicht, wie ihr euch selbst seht. Ich habe, als ich diese Stelle so das erste Mal bewusst gelesen habe in meinem Leben nach meiner Bekehrung, habe ich gedacht, na gut, wenn Paulus der Erste ist, dann muss ich zumindest der Zweite sein. Wie gut ist es, wenn die Vergangenheit geklärt ist, wenn du ganz fest weißt, mir ist es vergeben. Da wollte ich fragen, wie gehst du mit deiner Vergangenheit um? Ist sie in Jesus Christus geklärt? Ich habe gerade gestern mit meinen Jungs zusammen das Johannesevangelium gelesen, Kapitel 8. Und Jesus sagt in diesem Kapitel, zu den Juden, die mit ihm redeten. Er sagte, ihr werdet in euren Sünden sterben. Warum? Weil sie ihn nicht anerkannt haben als den Messias, als den, der die Erlösung bringen sollte für die Menschen. Es gibt nur eine Lösung für die Sünden, das ist Jesus Christus. In ihm ist die kann die Vergangenheit geklärt werden und vergeben werden. Bevor man einen Sprung nach vorne macht, macht man das in der Regel so, dass man weit zurückgeht. Und genauso ist es für die Menschen, die eine Zukunft, eine gute Zukunft haben. Die müssen ihre Vergangenheit klären. Paulus konnte sicher nach vorne schauen, ins Ungewisse oder auf die kommende Schwierigkeiten, gerade deshalb, weil er wusste, seine Vergangenheit ist geklärt. Zweitens, Paulus schaut auf seine Berufung. Apostelgeschichte 20, Verse 22 und 24. Paulus nimmt hier Abschied von den Ältesten der Gemeinde in Ephesus. In dieser Gemeinde hat er über 3 Jahre aktiv mitgearbeitet. Und da heißt das auch, er hat mit jedem Einzelnen in dieser Zeit gesprochen. Diese Gemeinde lag ihm am Herzen. Und er sagt in dieser Situation Folgendes. Und nun siehe, gebunden im Geist gehe ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich vor dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Davor wird gesagt, dass etliche sogar, oder nein, das kommt danach, dass etliche kommen und sagen dem Paulus, das und das erwartet auf dich. Du wirst gefangen genommen in Jerusalem, du wirst leiden müssen. Und Paulus schert sich darum überhaupt nicht. Interessant, er sagt das hier ganz deutlich. Ihn interessiert nicht so sehr das, was ihm seinem Körper erwartet oder so, sondern er kümmert sich mehr um darum, dass er seiner Berufung nachgeht, dass er das Evangelium weitertragen sollte. Das war sein Dienst, der ihm anvertraut wurde. Und zugegeben, bei Paulus war es auch wirklich so, dass er diesen Dienst nicht von Menschen übernommen hat oder ein Mensch ihm das übergeben hat, sondern von Jesus Christus persönlich. In meisten Fällen heute geschieht es anders. Wir lesen auch in der Bibel, dass zum Beispiel Paulus den Titus hinter die Aufgabe gibt, dass er Älteste einsetzt, dass Diakonen ausgewählt werden. Die Gemeinden, lesen wir im Neuen Testament, die senden Missionare aus. Das geschieht nicht direkt durch Jesus, sondern das machen die Diener in der Gemeinde weiter. Heute habt ihr auch gebetet für Johannes und Jana, die jetzt im Dienst sind in Griechenland. Und ich denke, das ist sehr wichtig, unabhängig davon, wo wir sind, ob wir unseren Dienst hier in der Gemeinde tun oder auf einem Missionsfeld, dass wir diesen Dienst nicht nur für Jesus tun, sondern dass wir das verstehen, dass wir es von ihm bekommen haben, dass es ein Dienst ist, der von ihm anvertraut und uns anvertraut wurde. Ihr kennt das ja, dass kaum Jana mit Johannes dort waren, geschah dieser Unfall. Die Schwierigkeiten kommen. Wie gehen wir damit um? Und stellt euch mal vor, wenn die Gewissheit nicht da ist, ich bin hier, weil Gott mich hier haben will. Oder ich tue das, weil Gott mir das anvertraut hat. Und liebe Freunde, ich frage mich selbst, ich frage auch euch, wie steht ihr zu diesen Diensten, die ihr hier in der Gemeinde macht? Sei es hier auf der Kanzel, sei es am Klavier, sei es in der Küche, am Mischpult oder irgendwo anders. Ist das ein Dienst für Christus oder ist das auch ein Dienst von ihm mir anvertraut? Und ich denke, wenn das der Fall ist, dann werden wir anders mit unseren Diensten umgehen, dann wird uns der Weg zur Gemeinde nicht zu lang sein oder noch etwas oder die Zeit nicht zu schade, die wir hier investieren. Dann gehen wir damit anders um. Paulus hat angesichts dieser Schwierigkeiten auf seinen Dienst geschaut, auf die Berufung. Er wollte dieser Berufung nachkommen. Für ihn war das sehr wichtig. Und diese Sichtweise wünsche ich mir persönlich, diese Sichtweise wünsche ich euch, dass man den Dienst, den wir für Christus tun, dass wir das auch so verstehen, er hat uns ihn anvertraut und ich will ihn tun, egal was auf mich kommt, ihn zur Ehre. Drittens, Paulus schaut auf die Liebe Jesu. Und dieser Bibelvers aus Römer 8 ist uns sehr bekannt. Nicht von ungefähr, denke ich, kommt er gerade von Paulus, dass er ihn geschrieben hat. Weil so man, vielleicht manchmal könnte man sagen, ja, das ist gut, dass du davon redest, aber was hast du selber erlebt? Und gerade Paulus, der so viele Schwierigkeiten erlebt hat, wir wissen, er wurde gesteinigt, er wurde mit Stöcken geschlagen, er hat zweimal Schiffbruch erlitten, ist im Meer rumgetrieben worden und hat noch vieles andere erlebt, aber interessanterweise zweifelte er nicht an der Liebe Jesu zu ihm. In Römer 8 heißt das, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Das ist natürlich nicht die ganze Liste, die geht noch weiter. Aber alle diese äußeren Auswirkungen, sagt Paulus, können mich nicht von der Liebe Christi scheiden. Wie verstehen wir die Liebe Gottes zu uns persönlich? Als unsere Kinder kleiner waren und wir manchmal ihnen etwas verboten haben oder auch im strengen Ton mit ihnen gesprochen haben, manchmal muss das ja machen, ja, da kam manchmal die Frage, Papa, liebst du mich? Oder Mama, liebst du mich? Aber eigentlich ist diese Frage gar nicht so kindlich. Ich denke, auch wir als Erwachsene, als die Nachfolger Jesu können diese Frage stellen. Vielleicht sprechen wir die nicht laut aus, aber in unserem Inneren, wenn Schwierigkeiten da sind, vielleicht sagen wir, ja, ist da etwas, liebt mich Gott noch oder nicht? In all den Schwierigkeiten, was Paulus hatte, hat er diese Frage nicht gestellt, so verstehe ich das, sondern er war sich gewiss, dass ihn nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Die Leiden oder die Schwierigkeiten, die wir erleben, sollen nicht so ein Beweis dessen sein, dass Gott auf uns sauer ist. Muss nicht sein. Es kann sein, dass es sowas ist, aber es muss nicht sein. Wissen wir, dass keine äußeren Umstände uns von dieser Liebe trennen können. Eine ganz wichtige Gewissheit, die wir haben sollten als Christen. Denn, wie gesagt, Schwierigkeiten bleiben uns nicht verschont. Interessant ist es auch, habe ich mal gehört von einem Prediger auch, der sagte, dass wir westliche Christen heute sehr leidensscheu geworden sind. Wir wollen das nicht. Ich muss sagen, ich habe auch schon öfters gebeten bei Schwierigkeiten, Herr, nimm sie doch weg. Aber ist das das richtige Gebet? Ist das die richtige Bitte? Ich denke, richtiger ist nicht fragen, warum du mir gibst, sondern vielleicht wozu, wozu gibst du mir? Und nicht nimm mir das aus dem Weg, sondern hilf mir in dieser Situation so zu leben, dass ich dich verherrliche. Ich habe mal in einem Buch von Max Lucado, ich weiß nicht, ist das ein bekannter Name bei euch oder nicht, gelesen, wie er in seiner Gemeinde einen Bruder besucht hatte, der Krebs hatte und im Krankenhaus war, und er besuchte ihn und er war sehr geknickt von dem, was er erlitt, körperlich, aber auch selbst diese Tatsache, dass er diese Krankheit hatte, hat ihn sehr geknickt. Und Max Lucado sagte zu ihm, weißt du, Deine Krankheit ist ein Schaufenster der Gnade Gottes. Und als dieser Mann das verinnerlicht hat, ging er ganz anders damit um. Er schreibt da weiter in diesem Buch, als er dann dort war, nach ein paar Tagen hat er gesehen, wie er sich verändert hat und wie er wirklich zum Segen wurde für diese Menschen, die ohne Hoffnung mit so einer Krankheit auch auf dieser Station waren. Paulus war sich sicher, nichts kann mich von der Liebe Jesu trennen. Wünsche es uns auch, dass wir mit dieser Sichtweise leben. Und viertens, das Letzte, Paulus schaute auf das Ziel. Paulus schaute auf das Ziel, 2. Timotheus 4, 7 bis 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir geben wird an jedem Tag, nicht allein mir aber, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Der 2. Timotheus ist der letzte Brief, den der Apostel Paulus schrieb aus Rom, so meinen die meisten Bibelausleger. Und in diesem Brief hört man besonders diesen Abschiedston heraus. Und obwohl es wirklich so ist, hört man aber in diesem Brief keine Verzweiflung, sondern im Gegenteil Freude und gute Aussichten. Paulus sagt hier, er hat den guten Kampf gekämpft. Nun, leider ist das so, dass auch in den Gemeinden manche kämpfen. Und dieser gute Kampf bedeutet aber nicht den Kampf mit Glaubensgeschwistern, nicht mal der Kampf mit Glaubensgegnern. Paulus selber sagte, unser Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut, sondern dieser Kampf, das ist der Kampf mit den Herausforderungen des christlichen Lebens, des christlichen Dienstes. Das ist der Kampf mit auch eigenen Schwächen, mit eigenen Unzulänglichkeiten, den wir auch kennen in unserem Leben. Und die Bibel vergleicht sehr oft unseren Lebenswandel oder unseren Dienst mit einem Lauf, mit einem Wettlauf im Stadion oder wie auch immer. Und stellen wir uns vor, ein Marathonläufer, er trainiert sehr hart, damit er bei den Olympischen Spielen teilnehmen kann. Und dann ist er soweit. Und nach 41 Kilometer des Laufes läuft er in das Stadion rein. Er hört schon, wie die Zuschauer ihm zujubeln. Er muss nur noch die letzte Runde drehen und dann kommt er ans Ziel. Und was denken wir? Ist er traurig, dass dieser Lauf, für den er so lange trainiert hat, zu Ende geht? Nein, ich denke nicht, denn er weiß, dass am Ende ihn die Ehrung erwartet. Das Ende eines Laufes heißt Ziel. Das Wort Ende ist ein schreckliches Wort, bedeutet aus und vorbei. Es ist Ende. Das Wort Ziel ist ein wunderbares Wort, das zeigt, nach dem Ziel ist die Siegesehrung. Da ist die Freude und da ist noch vieles andere. Paulus wusste, dass sein Leben nicht auf ein Ende zusteuert, sondern auch auf ein Ziel. Und ich denke, wenn wir diese Gewissheit haben, dass unser Leben auf ein Ziel zusteuert und nicht auf ein Ende, auf ein krönendes Ziel. Paulus sagt, diese Ehre gehört nicht ihm allein, sondern allen denen, die auch die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus lieb haben. Dann wird es uns anders ergehen, wenn Schwierigkeiten auch bei diesem Lauf sind. Und jeder, der vielleicht bei so einem Lauf, sind viele hier Ältere, aber da, wo ihr jünger wart, kann man das doch wissen, dass es schwer ist zu laufen. Aber das Ziel zu sehen, ich kann mich erinnern, als ich im Militärdienst war, damals in der Sowjetunion noch, und ich war 3000 Kilometer weg von zu Hause, und in diesen 2 Jahren hat nicht jeder eine Möglichkeit sogar bekommen, Urlaub zu machen. Und bei uns war ein Wettbewerb und ich sah das als eine Möglichkeit, diesen Wettbewerb irgendwie zu gewinnen, dass ich dann diesen Urlaub bekomme. Und das war so, dass wir waren 2 Laufdistanzen von 3 und 5 Kilometer und ich habe davor angefangen zu trainieren, diese 3 Kilometer zu laufen. Und ich wusste schon, wie ich meine Kraft einteilen kann, damit die mir reicht bis dahin. Und dummerweise haben die Strecke irgendwie nicht richtig bemessen und eine Schlinge zu viel gemacht. Und dann war es anstatt 3 Kilometer, wurde es 4 Kilometer, 200 Meter. Und ich bin losgelaufen wie bei 3 Kilometer. Ich wusste, wie ich laufen kann. Und bei der zweiten Runde merke ich, es stimmt etwas nicht. Einfach meine Kraft ist zu Ende. Aber allein dieser Blick nach vorne, wenn ich das schaffe, kann ich vielleicht den Urlaub bekommen. Ich bin bis zum Ziel gekommen. Aber das war fast Ende für mich auch gewesen. Wirklich, ich habe mich noch nie so schlecht gefühlt. Also im Lauf, aber selbst die Tatsache dessen, dass auf mich etwas erwartet, etwas Gutes, hat mir geholfen. Und genauso ist das auch bei uns im Leben, in unserem Dienst. Wenn wir vor Augen halten, dass unser Leben auf ein Ziel ausgelegt ist und nicht auf ein Ende, gibt uns das Kraft. Wir haben so das Leben von Apostel Paulus uns ein bisschen vor den Augen gehalten. Und noch einmal der Psalm 112. Er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Fest ist sein Herz, er vertraut auf den Herrn. Warum konnte Paulus das ausleben? Ja, weil er nicht auf die dunklen Wolken der Schwierigkeiten geguckt hat, sondern auf Jesus Christus, die Sonne der Gerechtigkeit, wie er in der Bibel benannt wird. In ihm war seine Vergangenheit bereinigt. Ihm wollte er der Berufung nach dienen. Von seiner Liebe wusste er, kann ihn nichts trennen. Sein Lauf hatte nicht ein Ende, sondern ein krönendes Ziel. Und diese Sichtweise wünsche ich mir von Herzen, wünsche ich euch allen und wünsche euch und mir viel Freude und Gottes Segen beim Ausleben. Amen.